Feuer und Flamme, der Mindset-Podcast mit Nora Lob und Florian Arndt.
So, Freunde, los geht's mit einer verschnupften Nase meinerseits, aber es ist auch scheißegal, denn es geht überhaupt nicht um mich, es geht heute um Philipp Baske mit Doppel-A. Philipp ist, kann man sagen, der zweitjüngste Senator vom Bundeswirtschaftssenat, also direkt nach mir. Und das eint uns. Wir haben uns kennengelernt in einem sehr etablierten, erfahrenen Umfeld, um es mal richtig positiv zu sagen. Ein Inner Circle, der wirklich ja Exzellenz sozusagen im Unternehmertum vorlebt. Und das und vieles mehr sind Gründe, warum heute Philipp da ist. Ich freue mich sehr, dass das bei deinem krassen, internationalen, vollen Terminkalender geklappt hat und dass du am Start bist.
Ja, ich freue mich auch sehr auf Florian. Ich habe genauso wie du eine verschluckte Nase. Ich war nämlich auf dem Oktoberfest auf der Wiesn. Habe mich zwar versucht, von der Crowd fernzuhalten, aber es hat mich wohl trotzdem erwischt.
Ja, top. Dann ist ja gleiche Bedingung für alle, finde ich gut. Ja. Und damit eröffnen wir dann also auch offiziell die Grippesaison. Oder wie heute eine Freundin von mir schrieb, es ist die Nordpolsaison.
Warum das?
Ja, weil in Deutschland wieder der Winter langsam Einzug hält. Sie kommt aus Spanien, daher war das.
Okay, ja, das macht Sinn.
Für sie eine ganz gute Bezeichnung. Ich würde ja sagen, woher du kommst, aber ich bin jetzt mal so frei und behaupte, das hört man vielleicht auch durchaus.
Ich glaube auch. Wahrscheinlich haben sie ein paar auf Franken getippt.
Ja, vermutlich, genau. Also, oder mindestens Bayern. Du kommst, und das ist eigentlich eine schöne Geschichte, wie 70% der Deutschen aus einem kleinen Ort oder sogar aus dem Dorf, oder?
Ja, genau, ein kleines Dorf. 250 Weißkirch-Leuß liegt 11 Kilometer von Kulmbach vor. Das ist die nächstgrößere Stadt. 20.000 Einwohner kennt wahrscheinlich auch keine. Ich sage dann immer noch, die nächstgrößere, 40 Kilometer weg, ist Bayreuth. Easy. Die kennst du noch von Richard Wagner vielleicht. Und dann kommt Nürnberg mit 80 Kilometern. Dann wird es besser. Aber ansonsten ist da nichts.
Aber das Abgefahrene ist, aus dem Nichts hast du viel gemacht, weil du hast 2008 dann die Nanotemper Technology GmbH gegründet, die heute mal eben über 216 oder 60 Mitarbeiter, jetzt will ich nichts falsch sagen.
260, größer wie das Dorf. Zumal ist mir mittlerweile größer wie mein Heimatort.
Ist ja krass. Wow, was für eine Pitchline. Richtig gut, so hätte ich dich vorstellen sollen. Okay, beeindruckend. Jetzt die Frage, kennst du mehr Vornamen von deinen Mitarbeitern oder aus dem Dorf?
Von den Mitarbeitern.
Kennst du alle?
Ja. Nicht mehr.
Okay.
Weil auch mit den chinesischen Namen ist ehrlich gesagt schwierig. Wir haben 23 Mitarbeiter in China. Mhm. Und ich muss eine Person persönlich kennenlernen, um mir den Namen merken zu können. Über Teams, da steht zwar mal schön unten hier Florian Arndt und so eingeblendet. Oder auch bei Zoom. Mhm. Aber ich kann es daran nicht merken. Und ich muss die Person persönlich kennenlernen. Und bei 260 Leuten, es ist zeitlich durchaus ein Problem, mit jedem eine Stunde zu sprechen. Das sind 260 Stunden. Eine Arbeitswoche hat 40 Stunden. Das ist schon nett.
Ist teuer. Ja, kann ich mir vorstellen. Jetzt fühle ich mich ganz so schlecht. Ich hatte da wohl letzte Woche auch einen Namensfauxpas, wobei wir ja erstmal knapp 50 sind. Bin ich stolz drauf, aber okay. Ne? Ist halt Mathematik, was soll man machen? Ja. Und das Schöne ist aber, dass du ja im Prinzip aus der Provinz etwas überreagiert hast in deiner Karriere und jetzt dein Unternehmen aber auf mehreren Kontinenten verteilt hast, oder? Ihr seid ja nicht nur in China, sondern du bist ja auch hier im Rest von Europa und in den USA. Wo seid ihr noch? Habe ich was vergessen?
Ich glaube, wir sind tatsächlich, es war ja mal so in der deutschen Kolonialzeit, ich weiß nicht, ob das noch sagen soll, so ein Ziel, dass da im Reich irgendwie die Sonne untergeht. Mhm. Und ich kann sagen, bei Nanotember scheint immer die Sonne. Okay. Weil wir sind von der West Coast von San Francisco bis Tokio in allen großen Biotech-Hotspots vertreten.
Aber heißt das jetzt auch, wenn du ein Anliegen hast, könntest du quasi 24/7 irgendeinen mitarbeitenden Menschen erreichen?
Ja, so die oder die mich früh mit Südkorea chatten und nachts dann mit San Francisco.
Oh, krass. Okay, ja, ich wollte gerade sagen, ich bin echt neidisch auf dieses Feature, aber jetzt, wo du gleich die zweite Medaille genannt hast oder die andere Seite davon, ja, du, Zeiten sind ja doch was Feines, nicht wahr? Und sag mal, jetzt für alle die sich fragen, wie konnte das passieren vom Dorf zum Weltunternehmen, was war dein Antrieb? Also womit ging's los?
Ja, ich war extrem neugierig. Deswegen habe ich auch Physik studiert. Ich wollte immer viel verstehen. Ich würde sagen, es ging los mit Science-Fiction-Büchern. Ich habe Science-Fiction- und Fantasy-Bücher verschlungen, um aus meiner kleinen Dorfwelt, wo nur zweimal am Tag ein Bus fährt, rauszukommen. Also da hast du wirklich, ich werde 80, kriege einen Führerschein, ich komme raus. Und bin in Science Fiction für Star Trek, Captain Jean-Luc Picard. Mhm. Großes Vorbild für mich. Und das hat so mein Interesse an der Physik geweckt. Bin dann, hab dann in Bayreuth studiert, und bin dann nach München, um dort ein Ursprung des Lebensthema, das hat mich philosophisch interessiert, Doktorarbeit zu machen.
Deswegen die Wiesen, ja?
Genau. Ja, ich bin in München hängen geblieben seit 2005. Nie aus Bayern rausgekommen.
Ja, macht ja nichts. Für manche sagen ja auch, dass Franken gar nicht Teil von Bayern ist, sondern schon Osten. Von daher ist okay, würde ich sagen. Und wenn ich deinen Terminkalender, alleine die Terminfindung zu dem heutigen Podcast hat ja gezeigt, dass du ja, dass unsere Kalender sich schlecht übereinander legen lassen. Das spricht ja für sich, dass du doch sehr wohl viel rauskommst. Ja, aber wie kam es dazu, dann dieses Unternehmen zu gründen? Das war ja nicht gerade klar, dass du gleich so einen Riesenerfolg haben wirst.
Da kamen einige Sachen zusammen. Also wir wissenschaftlich haben wir einen vergessenen Effekt wiederentdeckt. Der wurde schon 1856 zum ersten Mal beschrieben. Es war falsch. Wir hatten eine Art Tool, ein Werkzeug in unseren Händen. Und dann kam dazu, jetzt in 2006 wurde bei meiner Mutter Krebs diagnostiziert. Also derzeit eine sehr aggressive Form von Brustkrebs. Normalerweise Indikation fürs weitere Überleben sehr schlecht. Aber kurz vorher ist von Roche ein Krebsmedikament auf den Markt gekommen, Trastuzumab oder auch Herceptin genannt. Das ist ein biotechnologisch hergestelltes Medikament, eines der ersten. Auch ein Vorläufer der personalisierten Medizin. Und dadurch ist meine Mutter gerettet worden. Und dann hatte ich ein Werkzeug in der Hand aus der Wissenschaft, um Medikamente charakterisieren zu können. Mhm. Und diese persönliche Story, und das hat mich dazu gebracht, eine Firma in der Biotechnologiebranche zu gründen, um Wissenschaftlern zu helfen, Medikamente zu entwickeln.
Wow, das ist ja eine mega schöne Geschichte, vor allem, weil sie ein Happy End hat. Das ist krass. Und kann ich mir vorstellen, ein guter Antrieb für die Zeit, wenn mal wieder in der Nacht sich jemand aus Südkorea bei dir meldet.
Ja, durchaus ein großer Antrieb bei unseren Mitarbeitern. Also viele Mitarbeiter haben auch einen persönlichen Bezug. So zum Beispiel der Firma, weil es einen Krebsfall in der Familie gab. Es ist teilweise schwer, IT-Mitarbeiter zu finden. Und unsere IT-Mitarbeiter sind oft bei uns, weil sie eben eine Verbindung zu unserem Firmenzweck sehen, aus persönlichen Gründen, weil sie selbst Krebs hatten oder Familienmitglied.
Ja, krass. Ja, es ist ja auch, was habe ich gelesen, jeder Vierte in Deutschland wird im Laufe seines Lebens einmal Krebs bekommen. Also ist, klar, ist jetzt eine Schätzung, ne? Aber ist schon ziemlich viel. Also gut, dass wir nur zu zweit sind heute. Und jetzt sozusagen genau, was ihr gefunden habt. Also ich als alter Nicht-Naturwissenschaftler, sondern nur als Regisseur. Wie kann ich mir das vorstellen? Was macht ihr heute alles? Also was sind so die Produkte, die am Ende nach dem Wunsch des Gedanken quasi rausgekommen sind?
Wir haben ein Problem gefunden, das wir lösen können. Ich glaube, wir alle kennen Aspirin. Das ist ein chemisch hergestelltes Molekül oder Medikament. Aspirin ist relativ klein. Kannst du dir vorstellen, Komplexität vom Fahrrad. Und jetzt gibt es diese neuen biotechnologischen Medikamente wie die Antikörper. Wenn Aspirin die Komplexität vom Fahrrad hat, hat so ein Antikörper die Komplexität vom Flugzeug.
Oh, wow.
Also sehr, sehr viel komplexer, wirkt aber zielgerichteter. Mhm. Wir kennen ja alle bei Chemotherapie, das sind auch chemische Moleküle, fallen die Haare aus wegen Nebenwirkungen.
Wie man immer sagt, dass wenn man Penicillin oder irgendwas in der Richtung nimmt, dass das dann einfach nur, man möchte einen Fleck auf eine Stuhl wegmachen, aber das Medikament, jetzt im übertragenen Sinne, macht quasi eine Rauchbombe und macht den ganzen Raum sozusagen dann einmal behandelt damit. Also so richtig ineffizient hoch 10.
Ja, das sind ziemlich dumme, sag ich mal, Moleküle, wie mit einer Schrotflinte irgendwo hinballern. Und die neuen Medikamente sind eher wie, also du hast dann immer irgendein Trägersystem mit einem Zielsensor, das zielgerichtet auf ein einziges Ziel zusteuert, und es hat immer eine Payload. Beides dann das Ziel, in dem Fall eine Krebszelle zerstören soll.
Ja, krass. Ja, Mensch, schade, dass ich da wohl heute nur Aspirin genommen habe. Denn so passt es ja auch mega, dass wir heute verschlupft in diese Folge gehen, wo wir darüber Medikamente reden.
Ja.
Habt ihr da aber schon Alternativen zu Aspirin? Weil Aspirin selber ist ja, ist das das meistverkaufste Medikament oder Schmerzmittel generell? Ich weiß nicht, jetzt kommt Halbwissen.
Ich würde sagen, es ist das Bekannteste. Das ist schon sehr bekannt. Das kennt, glaube ich, jeder. Noch mehr wie Ibuprofen. Mhm. Ich glaube, Aspirin findest du überall auf der Welt. Ja, das Problem ist bei diesen neuen Antikörpern, da die so viel komplexer sind. Ein Flugzeug ist ja auch teurer wie ein Fahrrad.
Mhm.
Und so ähnlich ist das Verhältnis auch zwischen Aspirin und dem Antikörper.
Ah,
also das ist eher mehr als das Tausendfache im Preis. Also deswegen auch der Analogschluss, nicht nur die Komplexität ist so viel höher, sondern auch der Preis. Deswegen wird man für Kopfschmerzen eher keine Antikörper einsetzen. Die musst du auch injizieren. Mit einer Nadel willst du auch nicht ein Kopfschmerzmittel injizieren. Vor allem nicht, wenn es dir nach einem Kater noch ein bisschen zitterst.
ungünstig, ja. Okay, aber das heißt, seid ihr im, ja, weiß nicht, ob ich das so sagen kann, im B2B-Medikamentenmarkt sozusagen? Oder für Leute,
ja,
die zu viel Geld haben? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich hatte so diese Komplexität erwähnt und das Problem ist, diese Moleküle sind komplex, auch wahnsinnig empfindlich. Du musst sie aber irgendwie handhaben können, produzieren können, in den Griff bekommen. Also du musst sie analysieren, um zu verstehen, was mit deinem Medikament los ist, ob es okay ist, was du verbessern kannst. Die sind aber so empfindlich, du darfst sie nicht anfassen. Und obwohl die riesig sind, sind sie immer noch unsichtbar klein. Also selbst ein Antikörper ist nur 10 Nanometer groß. Das heißt, 10 Nanometer, das ist immer noch so klein, du kannst es nicht mal unter dem Mikroskop sehen. Also es ist physikalisch nicht sichtbar. Das heißt, was wir machen müssen, wir müssen es sichtbar machen.
Klingt
Und da steckt
anstrengend,
ja,
ja.
war es spannend, also wir haben sehr abstrakte, du arbeitest die ganze Zeit mit wässrigen Lösungen und du siehst gar nichts. Du schießt Licht drauf und misst dann, wie sich die Farbe des Lichts ändert, wie sich die Fluktuation des Lichts ändert, wie sich die Intensität des Lichts ändert. Kriegst wahnsinnig lustige, fancy, völlig unverständliche Signale, machst Data Science damit und plötzlich siehst du klar, was mit dem Medikament los ist. Das ist schon so ein bisschen fast schon Magic, klingt auch. Was sind wir wieder bei Science Fiction? Man versteht es nicht, aber es ist cool.
Ja, du, und wenn es gesund macht, dann hat das ja offensichtlich ganz klaren Sinn.
Oh ja.
Und jetzt muss ich aber nochmal blöd fragen, ich habe zwar Physik abgewählt und Chemie auch, also gleich beides, sobald ich konnte, aber du hast Physik studiert und machst auch was mit Medikamente. Ist das nicht, also ist das nur für mich ein Widerspruch, weil ich keine Ahnung habe, oder sind das doch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe?
Es ist zwei verschiedene Paar Schuhe, wie du sagst. Persönlich sehr schwer, mir Namen von Medikamenten oder auch Krankheiten zu merken. Diese fancy Namen kann ich nicht mal aussprechen. Es ist wirklich so, dass wir die Werkzeuge herstellen. Wir haben mittlerweile so ungefähr 20.000 Wissenschaftler, die unsere Messmethoden einsetzen. Und wir liefern ihnen die Werkzeuge. Also du kannst
Ah,
jetzt dir vorstellen, wie jetzt,
ganz.
ich glaube, wir alle kennen den Goldrausch in Kalifornien. Und wenn du so ein Golden Nugget gefunden hast, bist du super reich geworden. Aber wie viele Leute haben ein Golden Nugget gefunden? Nicht viele. Wer reich geworden ist, sind die Lieferanten von Werkzeugen. Auch der Schliemann, der Troja entdeckt hat, der war auch in Kalifornien. Und glaube ich, hatte da so eine Art Bank und ist mit der Aufbewahrung von Gold reich geworden. Und uns ist ganz ähnlich, ein Medikament zu entwickeln, zu finden, ist wahnsinnig teuer. Du hast nur eine sehr geringe Erfolgswahrscheinlichkeit. Das heißt, in deinem Leben ein Medikament zu entwickeln, ist schon ein Glücksfall. Wer aber reich wird oder gut du was beitragen kannst, sind die Werkzeugzulieferer wie wir, die den Wissenschaftlern Werkzeuge liefern, Messinstrumente, die Wahrscheinlichkeit, ein Medikament zu finden, erhöhen. Und das ist, was wir machen. Wir liefern die Werkzeuge.
Hey, krass, und ich dachte, Film machen ist kompliziert, aber gut, da schafft man mehr als einem im Leben, gerade von den langen. Und sag mal, die Aufgabe, die du ja jetzt hast, ist ja jetzt keine ganz einfache, denn dann hast du gleich mal viele Kontinente, viele Zeiten, viele Mitarbeitende, eine Vision. Wie schaffst du das sozusagen oder mit welchem Mindset gehst du ran, um dieses, also A, wie bist du so groß geworden sozusagen und B, wie hältst du das zusammen? Und C, hast du auch noch ein Leben außerhalb? Das würde ich gleich nochmal alles so hintereinander wegfragen wollen.
Ich glaube, Zentrum ist das Menschenbild. Also ich habe ein eher, würde ich sagen, positives Menschenbild. Was heißt, ich vertraue Menschen? Das heißt, ich vertraue meinen Angestellten, dass sie ihren Job richtig machen können. Muss deswegen kein Micromanagement machen, will ich auch nicht machen. Und so ist es handelbar. Ihr sagt jetzt, das so leicht war aber ein schwieriger Weg. Von da, wir haben es zu zweit gegründet. Und da bist du halt zwei Leute und du weißt alles. Du sprichst die ganze Zeit miteinander und dann bist du im selben Raum, am selben Tisch. Und kennst auch, du hast jetzt 50 Leute. Dann muss die Kommunikation ändern. Und irgendwann hast du verschiedene Zeitzonen, verschiedene Kontinente. Dann ist das Ganze wieder anders. Du magst auch nichts mehr selber. Ich habe technisch keine Ahnung mehr. Ich verstehe unsere eigenen Geräte nicht mehr. Das Einzige, was ich machen kann, ist reden und zuhören. Das heißt, ich rede den ganzen Tag und ich höre noch mehr zu und versuche, Menschen und Informationen zusammenzubringen.
Das ist ja abgefahren. Also würdest du dich dann selber als Coach betrachten? Wobei das Wort Coach wird dem wahrscheinlich ganz gerecht, ne? Oder wie bezeichnest du dich selber im Unternehmen?
Also zurzeit habe ich so, meine Hauptrolle ist zurzeit, weil wir sind, Steffen und ich sind zu zweit. Und ich habe zurzeit die Rolle des, sag ich mal, Außeninvestors. Ich verkörpere den Nano-Thema zurzeit vor allem nach außen. Das hat Stefan vor mir gemacht und jetzt hat Stefan zwei kleinere Kinder wie ich habe und ist mehr zu Hause bei den Kindern, deswegen bin ich mehr unterwegs. Das heißt, wir teilen uns die Rollen immer untereinander auf, wie es gerade für uns beide am besten passt.
Ah, clever. Dann ist ja praktisch, dass ihr nicht zusammen die Kinder gekriegt habt. Gut, abgesprochen habt vom Timing. Okay, interessant. Und wie viel ist online und wie viel ist auch wirklich vor Ort sozusagen?
Und Cut. Florian, dein Werbepart kommt jetzt.
So, sind wir doch mal ehrlich. Welches Unternehmen sucht nicht gerade händeringend Mitarbeitende? Gefühlt alle. Und es ist wohl so, dass ich in den letzten Jahrzehnten einen Sack voll Recruiting-Filme gedreht habe. Da hat vielleicht der ein oder andere auch mal innerhalb von einer Woche 50 Bewerbungen erzeugt. Nach einer wahren Geschichte übrigens. Und wie es der Zufall jetzt so will, produziert unsere Filmagentur Sons of Motion solche Werbefilme aller Art. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes und natürlich im Web unter Sons of Motion. In dem Sinne, das Leben ist zu kurz für schlechte Filme.
Danke und wir kommen aus der Werbung in 3, 2, 1.
Sagen, online ist mittlerweile 2/3. Wobei für mich funktioniert online nur, wenn ich die Person vorher kennengelernt habe persönlich. Nur über online, ohne jemals persönlich, finde ich schwierig.
Heißt es auch, du kennst alle Personen, die du eingestellt hast, selber oder?
Nö. Nicht, ach so, nicht mehr.
Scheiß die Einstellung nicht mehr selber, ne?
Das würde ich nicht mehr. Ich würde schon sagen, ich habe deutlich über 2000 Bewerbungsgespräche bis jetzt schon. Aber jetzt, wir haben gerade in den letzten 12 Monaten knapp 60 Leute eingestellt. Es wären uns ungefähr 600 Bewerbungsgespräche gewesen und wahrscheinlich 10.000 Bewerbungen durchlesen. Da würde ich ein Bottleneck werden.
Ja, kann ich mir vorstellen. Zur letzten Frage, wie viel Zeit bleibt denn noch für das Leben außerhalb der Firma?
Ach, sehr viel. Ich habe früher den Fehler gemacht, zu viel zu arbeiten.
Was heißt zu viel? Kannst du das mal in Zahlen ausdrücken?
Ja, so viel zu arbeiten, dass ich gestresst war und nicht mehr klar im Kopf, also sehr im Hamsterrad. Ich darf als Gründer und Geschäftsführer nicht in der Firma arbeiten, ich muss an der Firma arbeiten. Mhm. Ich darf nicht viele Entscheidungen treffen, das müssen meine Angestellten, vor allem unser Management-Team machen, weil die sind viel näher am Problem dran, die kennen sich besser aus. Und ich nur, also wenn ich es schaffe, im Jahr eine einzige gute, richtungsweisende Entscheidung zu treffen, um mich überall rauszuhalten, dann habe ich viel erreicht. Ich bin mittlerweile stolz, wenn ich keine Entscheidungen treffe. Ich bin dann so Entscheidung, Entscheidung, Entscheidung. Weil das ist halt, was ich als Gründer gelernt habe, schnell Entscheidungen treffen, aber das ist kontraproduktiv. Dann, ich muss meine Mitarbeiter empowern, selbst Entscheidungen zu treffen und mich raushalten, weil jeder ist näher am Geschäft, an der Technik dran wie ich. Weiß es also auch besser. Ich wäre auch blöd, wenn ich schlechte Leute einstelle. Die müssen ja alle richtig gut sein. Deswegen ist das Beste, was ich machen kann, mich raushalten und helfen, meine anderen Perspektive, unsere Richtung einzuhalten.
Das heißt ja auch, wenn man wahre Macht hat, man dann, wenn man sie abgeben kann. Und das klingt für mich ganz so danach, oder?
Ja, das fühlt sich jetzt klasse an, 2 Wochen Urlaub machen zu können und alles läuft. Das ist ein super Gefühl, auch richtig stolz auf unsere Teams. Es läuft richtig gut. Also es ist super, nicht gebraucht zu werden. Und
das ist schon witzig, weil am Anfang arbeitet man genau darauf hin. Ne? Wann war dann so der Break? Kannst du das irgendwie an eine Jahreszahl oder an eine Mitarbeiterzahl oder wo hast du es gemerkt, dass es so nicht mehr geht, wie man es am Anfang zur Gründung hatte? Weil die Erkenntnisse sind ja jetzt ganz schön, ne? Nach 2008 gegründet, also läuft schon ein Weilchen. Aber am Anfang, vermute ich doch, glatt war das noch nicht so.
Ich habe das natürlich gar nicht gemerkt. Stefan und ich sind so 3 Jahre lang gegen die Mauer gerannt. Also wir haben es nicht geschafft, mehr wie 160 Leute zu führen. Und dann, was ich mir gemerkt habe, das hat sich wahrscheinlich langsam aufgebaut, aber man merkt es immer so einzelne Ereignisse. Und aus den USA war Jocelyn, die ist Chief of Product, und kam zu Stefan und mir gesagt, hey, ihr zwei, ihr macht so viel Micromanagement, ihr seid das Bottleneck, ihr müsst abgeben, ihr müsst systematische Arbeit, ihr müsst andere ernebeln, die Firma mitzuführen, sonst blockiert ihr euch selbst. Und das war so mein Aha-Moment, das ist 2019 passiert. Also ich habe es nicht selber gemerkt, also man weiß schon Brett vom Kopf, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Und wer war die Person von außen, die in die Situation kam? Weil solche Leute sind ja immer gut, aber die stehen ja nicht immer direkt einnehmen.
Ja, Jocelyn, die war zwar von innen, aber lebt in Kalifornien, bekommt auch im Silicon Valley viel Input. Der Mann hat auch eine Firma ausgegründet und sie hat das Problem schon gekannt und konnte uns dann darauf hinweisen. Und sie nimmt natürlich, das ist auch noch so, es ist gut, wenn du Mitarbeiter hast, die dir sagen, hey Chef, du machst doch Blödsinn. Du blockierst deine eigene Firma, du musst es verändern. Das ist ein gutes Zeichen, würde ich sagen.
Ja, welch ein Trost, weil manchmal fühlt es sich ja so nicht an, aber ich gebe dir recht, wahrscheinlich hast du das Problem, wenn es keiner mehr sagt, ne? Oder man nur so Ja-Sage hat. Was würdest du Leuten empfehlen, die jetzt sagen, okay, ich habe auch Ambitionen, ich will auch was reißen? Ne? Muss ja nicht jetzt gleich automatisch eine große Firma sein, man kann ja auch als Solo-Selbstständig erfolgreich sein oder generell Karriere machen. Was sind so die Zutaten, wo du sagst, okay, das hat irgendwie gut funktioniert, jetzt zurückwirkend, ne? Egal, ob es mit Absicht war oder aus Versehen gut.
Ja, viel aufs Bauchgefühl hören, nicht zu verkopfen. Ich glaube, das, was wir Bauchgefühl nennen, ist eine unbewusste Verarbeitung von Informationen und viel schneller und viel ausführlicher, wie es unser Bewusstsein, das bewusste Bewusstsein machen kann und dann machen. Also nicht zu verkopft. Es ist klar, dass alles neue Risiken hat. wir wollen auch, Veränderung ist immer schwierig, aber dieses Machen und Risiken eingehen und auch mal, sag ich mal, lieber um Verzeihung bitten oder wie um Erlaubnis fragen. Also machen, diese Machermentalität.
Ja, stark, dass du Bauchgefühl sagst, weil gerade als Physiker hätte ich jetzt, oder als Rationaler, und kenne ich jetzt auch schon ein bisschen, ne, weiß nicht, ob man das jetzt auf alle Männer übertragen hat, aber zumindest, wenn ich jetzt so an uns beide denke, hätte ich jetzt auch gesagt, okay, so strategisch, so, ne, man mag Zahlen und so, das ist ja, wäre ja sehr naheliegend. Aber vielleicht ist es, wenn es eh schon so viel veranlagt ist, vielleicht ist ja genau dann das Gegenteil dann noch mehr drin, ne? Oder ja. Aber interessante Definition vom Bauchgefühl.
Ja. Mhm.
Stark. Und kann ich auch bestätigen. Ich habe zweimal jemanden eingestellt, wo ich ein schlechtes Bauchgefühl hatte und es ist zweimal richtig laut eskaliert am Ende. Seitdem auch gleich ich immer noch mich ein bisschen, gerade im Entscheiderkreis, mich dafür nicht schäme, aber ich sage dann schon, ich habe keinen rationalen Grund. Ich habe nur ein schlechtes Bauchgefühl. Ich würde es deswegen trotzdem mit meinem Veto hier blockieren. Da fühle ich mich schon immer noch so ein bisschen billig, weil ich denke so, ja gut, ne? Argumente wären auch was Feines, aber ja, dann irgendwie hat einem die Erfahrung gelernt, manchmal weiß es ein Jahr schneller, was einem dann bewusst erst später klar wird. Also dann, ne, ist ja, früher waren sie klar.
Bauchgefühl hören, das kann ich bestätigen. Ich auch schlechtes Bauchgefühl bei einer Einstellung, aber in den seltensten Fällen mal funktioniert. Ist ein guter Indikator, genau dafür ist es, glaube ich, da.
Aber sag mal genau andersrum, ich beobachte das bei zwei Freundinnen, die sozusagen jeweils ein Unternehmen haben, in dem Fall Agenturgeschäft, und die sind so extrem emotional und im Fühlen und im, ja, so impulsiv und zwar auch schon voll im Machen und so, aber weiß ich nicht, da sieht man so da außen vor und denkt sich, okay, krass, hier fehlt aber auch irgendwie was. Also, ja, was, wie siehst du das? Also, weil das könnte jetzt die Lösung sein, wenn man dir so zuhört, aber ganz so einfach ist es ja wahrscheinlich dann doch nicht, oder?
Ja, durch eine gesunde, gute Teamstruktur, jemand, der weniger emotional ist und mehr auf die Fakten schaut, kann man es kompensieren. Ich bin auch sehr emotional, da muss man mich bremsen und dann viel antrainieren, das, was ich denke, nicht sofort umzusetzen. Also die Entscheidung, mich zu treffen, meine Emotionen, nicht sofort in eine Entscheidung, die ich dann den Mitarbeitern aufzwinge, umzumünzen. Das hat über ein Jahrzehnt gedauert. Und auch nur mit hier auch einen Coach dafür genommen, analysieren lassen, auch wie ich auf meine Mitarbeiter wirke, wie das, was ich sage. Ich habe immer gedacht, was ich sage, kommt nicht an. Meine Meinung wurde nicht respektiert. Das war aber genau und letztendlich umgekehrt. Die wurde zu sehr respektiert und zu wenig widersprochen.
Stark, aber cool zu hören, dass auch jemand, der, ne, du könntest ja auch schon mit 160 Mitarbeitern sehr zufrieden sein können, gerade wenn die Bilanz noch stimmt, das war jetzt nicht nur an den Anzahl der Leute festzumachen, aber dass du dann sozusagen trotzdem einen Coach geholt hast, ist ja auch ein gutes Zeichen, ne? Finde ich sehr ermutigend. Andere hätten gesagt, jo, passt und der Erfolg gibt mir recht, so eine hässliche Ausrede für alles, wenn man es mal auf die Spitze treibt.
Ja, genau.
Dann so Frage zum Schluss, was ist als nächstes geplant, abgesehen von Weltherrschaft? Gibt es da jetzt so die nächsten großen Baustellen oder Dinge, wo das Mindset noch nicht ganz hakt? Oder ja, mal zu fragen, wo gibt es noch Potenzial?
Ja, wir haben einen technologischen Durchbruch gehabt, um unsere Messtechnik massiv zu verbessern. Wir planen gerade, wie wir es am besten in die Umsetzung bringen. Technologie ist ja immer eine Sache. Wie integrieren wir die Technologie am besten in unsere Produkte, um sie möglichst schnell unseren Kunden zur Verfügung stellen zu können? Auch noch so, das ist schon angesprochen, die sind alle schwer verständlich, dass es gut bedienbar ist. Also die Idee ist immer Plug and Play und nur ein Knopf, Komplexität vom Kunden, vom User wegnehmen und einfach komplexe Biophysik einfach nutzbar zu machen.
Klingt nach Arbeit, aber offensichtlich ja nach viel Potenzial für weitere Medikamente. Schön, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch da die Daumen zu drücken. Ist ja wirklich, vor allem, ich finde das, wo das so ein Vogue-Thema ist, zu sagen, ne, man arbeitet was mit Sinn. Die Frage stellt sich ja bei euch nicht. Wie ist es denn, wenn man sagt, okay, da war schon viel Schönes dabei, ich hätte gerne noch mehr. Wo erreicht man dich? Wie kann man dich kontaktieren?
Besten über LinkedIn. Ich bin gut, unter meinem richtigen Namen Philipp Barski auf LinkedIn zu finden und auch sehr aktiv. Und nach einem Podcast von dir habe ich jetzt auch mich auf TikTok angemeldet, schon mal ein Avatar angelegt, mich auch versucht, mit dir zu verbinden. Vielleicht probiere ich auch mal TikTok aus. Fränkische Videos.
Nein. Nice. Ja, TikTok ist krass, das ist auf jeden Fall ein Thema für sich. Da werden sie im Podcast ja dazu eine Keynote reihe. Ich habe die 40 mal gehalten letztes Jahr, seitdem war ich jetzt echt ein bisschen satt, muss ich sagen. Umso mehr man TikTok versteht, umso weniger finde ich es gut. Aber hey, ja, man soll ja vielleicht auch nicht alles entzaubern. Ich habe keine Frage mehr. Hast du noch eine Antwort?
Das ist 42.
Sehr gut.
Die Antwort auf alle Fragen. Das ist aber ein typisches Problem. Bringen wir zur Firmengründung zurück. Technologiegründung, du hast eine Lösung. Und suchst nach dem Problem, das ist genau das, was wir auch gemacht haben. Wir hatten zwar die Idee Krebsforschung, Medikamentenforschung oder Diagnostik, aber welches konkrete Kundenproblem können wir lösen? Das muss ja ein Problem sein, das so wehtut, dass ein Kunde bereit ist, dafür in unserem Fall über 150.000 Euro netto hinzulegen. Okay. Und das zu finden, das war das, und auch zu akzeptieren, dass was nichts kostet, ist nichts wert. Mhm. Wirklich Geld ist ein guter Informationsgeber. Wenn ein Kunde etwas unbedingt braucht, ist er bereit dafür zu zahlen, ansonsten nicht. Und wenn er nicht dafür zahlt, dann braucht er es nicht.
Naja, stark. Ja, deswegen finde ich, das hat auch viel mit Wertschätzung zu tun, aber ist ja dann der Sache gegenüber zumindest. Aber wie habt ihr damit angefangen? Euer erstes Produkt hat ja wahrscheinlich nicht gleich 150.000 gekostet, oder?
Wir hatten gar kein Produkt. Wir haben nur überzeugende Messdaten geliefert, unsere Anwendungsfolge gelegt, eine Anzahlung bekommen, von der Anzahlung die Komponenten fürs erste Gerät gekauft, dann ausgeliefert, vom Gewinn die Komponenten für die nächsten zwei Geräte gekauft. Ach. Und seitdem machen wir Gewinn. Wir haben uns von Gerät zu Gerät hochgehangelt und die Preise immer weiter gesteigert. Zuerst war es eine schwarze Kiste, deswegen selbst lackiert mit einer Spraydose im Keller. Deswegen hieß es auch Monolith, weil es aussah wie ein schwarzer Stein, und dann haben wir es immer schöner und robuster gemacht.
Das ist ja ein Ding, aber wie habt ihr den ersten gefunden? Ich meine, der erste ist ja wahrscheinlich dann immer der schwierigste, oder? Dass jemand da so auf so einen Handschlag so viel Geld ausgibt?
Ich glaube, es war Nummer 31. 30 Mal hat es nicht funktioniert. 30 Mal berührt und nichts passiert. Und Nummer 31 hat sie überzeugen lassen. Und dann haben wir verstanden, was wir machen müssen. Und dann lief es.
Oh, was für ein schönes, positives Ende, ne? Weil ich sag mal so, es gibt bestimmt auch gute Gründe, schon bei Versuch 20 es einfach sein zu lassen. Schön zu hören, dass sich da durchhalten belohnt. Cool. Philipp, vielen Dank. Ich habe sehr viel gelernt, über mal eine ganz andere Branche reinzugucken und auch deutlich internationaler. Dann freue ich mich, dass du vom Hörer zum Experten sozusagen dich gemacht hast. Und danke dir für den Input. War super spannend. Dankeschön.
Danke, Florian. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.